Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundem Interesse, dem Podcast, in dem es um die Ausgewogenheit, das Gleichgewicht und das gern gesunde Leben geht. Vor den Mikrofonen begrüßen euch dieses Mal fast wie immer. Auf der einen Seite, ich bin Stefan, ich bin Softwareentwickler, Robotiker aus Berlin und mir gegenüber sitzt...
Hallo, ich bin Max, komme auch aus Berlin, Sportwissenschaft und Geschichte studiert, unterrichte die Fächer und bin... als Trainer aktiv, habe auch eine Lizenz im Ernährungsbereich, aber kein studierter Ernährungswissenschaftler, muss man vielleicht nochmal für heute dazu sagen.
Muss man heute ein bisschen dazu sagen, obwohl Biologe vielleicht auch gut wäre. Heute soll es gehen um das Mikrobiom. Mikrobiom, ja, wir alle kennen das vielleicht, haben wir im Darm, im Bauch vielleicht auch, das werden wir vielleicht sehen, also meine naive Meinung dazu ist, irgendwo in so Bauchnähe kreucht das rum und es ist ja eigentlich dafür da, die Nahrung zu zersetzen. Müssen wir mal gucken, was da alles noch dazu geht. Dazu kommt, ich habe nämlich zufällig zu diesem Thema ein Science Slam gesehen. Science Slam, für die Leute, die es nicht kennen, das sind im Prinzip Wissenschaftler, die sich auf komödiantische Art und Weise mit ihrem Wissenschaftsgebiet auseinandersetzen. Und da gibt es eine schöne Mikrobiomfolge von einer netten Dame, die halt sagt, ja, das ist ganz cool, wenn man so halt Ärztin und Biologin ist, dass man dann sagen kann, ja, ich bin Ärztin, ich bin Biologin. Und dann fragen sie alle, ach, und worauf hast du dich spezialisiert? Ja, den Darm. Dabei ist der Darm super interessant. Und dann kommt halt irgendwie, ich glaube, 10 bis 15 Minuten Comedy darüber, warum der Darm so super ist. Nun können wir das vielleicht heute nicht so komödiantisch machen, aber wir können trotzdem erzählen, weshalb der Darm super ist. Genau. Und was der alles so für uns tun kann. Ja, und in dem Sinne würde ich dann gleich mal einsteigen mit einer kleinen Einordnung, was wir, wo wir das jetzt einordnen. Ne? Das ist größtenteils, würde ich sagen, in den Bereich Ernährung geht das, weil der Darm, das Mikrobiom, der Bauch, der Magen, alles, was da so dazugehört, geht halt darum, die Nahrung zu zersetzen und uns Energie zuzufügen. Das heißt, es wabert natürlich auch in andere Bereiche rein und Spoiler Alert, tatsächlich auch ein bisschen in die Psyche rein, was man jetzt vielleicht nicht auf den ersten Moment sieht. Aber wie das Ganze funktioniert, das werden wir heute mit Max ein bisschen auseinanderdrehen. So, und bevor wir in die Details gehen, die ich jetzt so ein bisschen angeteasert habe, ist natürlich immer die erste Frage, Max, das Mikrobiom, was ist denn das?
Ja, also es ist letzten Endes gar nicht so der Darm, wie man jetzt vielleicht denken könnte, sondern das Mikrobiom sind eigentlich Mikroorganismen, die auf und in uns leben. Also quasi mit uns leben. Die Gesamtheit aller Mikroorganismen und deren Gene natürlich auch ist das Mikrobiom. Das heißt, wir sind nicht nur eine einzelne Person, sondern wir bestehen eigentlich ja selber aus ganz vielen Zellen und haben noch in und auf uns Lebewesen. Und das kann man sich, was würdest du denken, wie viel davon haben wir so?
Wie viel Kilo oder wie viel?
Kannst ja beides mal gezählt. Gezählt und Kilo?
Oh, das ist schwierig.
Wie viel Untermieter?
Wie viel Untermieter? Oh, ich würde sagen schon ein paar Millionen. Einfach weil die so winzig sind. Ja. Und in Masse? Weiß ich nicht. Man sagt ja irgendwie 80% ist Wasser. Oder sowas.
Zu viel vielleicht nicht.
Vielleicht nicht, vielleicht.
60
ungefähr, bei mir sind es vielleicht 60.
Ja, also auch 70.
Ja, 70. Also wenn man dann sagt, man wiegt 100 Kilo, dann sind ja schon mal 70 Kilo weg. Also hat man vielleicht, keine Ahnung, 2-3 Kilo?
Ja, ist schon ganz gut geschätzt. Also die Millionen sind ein bisschen untertrieben.
Aha.
Geht von 30 bis 39 Billionen Mikroorganismen aus. Vor allem Bakterien, aber auch Viren, Pilze. Welche Urkeime und so weiter, die in und auf uns leben. Und das sind dann in etwa genauso viele oder sogar ein bisschen mehr Mikroben als eigene menschliche Körperzellen. Also sind wir jetzt ein Symbiont oder ein Wirt, je nachdem. Also
ja,
irgendwie so kann man es verstehen. Und die wiegen zusammen so zwischen 1,5-2 Kilo. Fast so viel wie unsere Leber. Und die leben jetzt nicht nur, wie du es am Anfang so ein bisschen geteasert hast, im Darm, sondern wir haben natürlich zum Beispiel auch ein Hautmikrobiom. Das heißt, auf unserer Haut natürlich auch solche Kleinstlebewesen, die uns zum Beispiel auch vor Krankheitserregern schützen und pH-Wert auf der Haut regulieren und so weiter. Wir haben im Mund Mikrobiom, was schon Startpunkt auch für Verdauung ist, wichtig auch für gesunde Zähne und so weiter. Wir haben Lungenmikrobiom. Wir haben zum Beispiel auch bei Geburten ganz wichtig, also wir jetzt beide nicht, aber Frauen-Vaginal-Mikrobiom zum Beispiel, was vor allem von Milchsäurebakterien dominiert wird, um Infekte abzuwehren. Und das ist ganz interessant, mal so ein kleiner Ausflug in die Geburtskunde, dass wenn Kinder auf natürliche Art auf die Welt kommen, sie sozusagen ja von diesem Mikrobiom der Mutter, von dem vaginalen Mikrobiom, etwas mitbekommen. Einmal auf der Haut, aber die schlucken zum Teil davon auch was. Aha. Und das ist ganz wichtig für die Entwicklung auch des Immunsystems zum Beispiel, weil sie mit diesen Bakterien der Mutter geduscht werden und wie wir noch erfahren werden, das halt besonders wichtig ist. Oder dann später auch beim Stillen, da kriegen sie auch Mikroorganismen von der Mutter aus der Milch sozusagen wieder in ihren Darm rein. Ja, weil das enthält tatsächlich spezielle Zucker, die eigentlich fürs Baby unverdaulich sind, aber für dieses Mikrobiom ganz wichtig ist. Und dann quasi zum Beispiel, also gibt es auch dieses berühmte Darmmikrobiom, von dem du ja schon gesprochen hattest. Das heißt, ganz, ganz viele Mikroorganismen, Bakterien, Pilze und so weiter in unserem Verdauungstrakt drin, die uns bei verschiedenen Aufgaben helfen können.
Ja, Mensch. Richtig, im Prinzip an allen Stellen gibt es irgendwie ein Biom. Wahrscheinlich auch im Ohr und in der Nase, im Auge und im Po. Das ist ja der Darm. Na gut, es gibt verschiedene Bereiche. Du hast jetzt recht viel angesprochen. Das heißt, das hat tatsächlich jetzt nicht nur mit Verdauung, Nahrungsaufnahme und so weiter zu tun, sondern auch mit Immunsystem, mit wahrscheinlich auf der Haut auch sehr viel irgendwie Abwehr von äußeren Einflüssen, wie eben Bakterien und Viren. Und ja, im Aufbau von allen möglichen anderen Sachen. Ich denke, wenn man die Muttermilch trinkt als Kind, dann nimmt man das ja jetzt zumindest wahrscheinlich, also zumindest im Mund, in das Mikrobiom des Mundes auf, dann in den Bauch und dann geht es durch den Darm wieder raus. Und es ist ja im Prinzip überall und man bekleckert sich damit, also hat die Haut auch was davon. Und wie ist das denn so allgemein? Also stimmt das für alles? Ist das wichtig, wenn ich Probleme mit dem Mikrobiom bekomme, dann kriege ich auch Probleme mit dem Immunsystem, mit der Verdauung, oder wie funktioniert das?
Ja, das scheint so. Das ist jetzt aktuell schon seit einigen Jahren total in der Forschung und man weiß noch gar nicht alles davon, weil man überhaupt noch gar nicht weiß, was es alles für Bakterien zum Beispiel dort gibt.
Sind ja auch echt viele.
Aber was man schon mal so ein bisschen sagen kann, ist, dass das Mikrobiom, also diese kleinen Lebewesen auf und in uns drin, verschiedene wichtige Aufgaben übernehmen. Also du hast das Immunsystem angesprochen. Mhm. Ja, ein Großteil unseres Immunsystems, geht so um die 70% davon aus, sitzt irgendwie im Darm. Und das Mikrobiom ist, also diese Mikroorganismen sind dann sowas wie Personal Trainer des Immunsystems sozusagen. Also die helfen dem Immunsystem richtig zu funktionieren durch die Stoffe, die sie selber produzieren, auch bei ihrem eigenen Stoffwechsel. So wie wir Stoffwechselprodukte haben, nutzen wir zum Beispiel Stoffwechselprodukte des Mikrobioms. Im Detail kann ich das jetzt chemisch natürlich auch nicht ganz genau erklären. Was man natürlich weiß, ist, dass es auf jeden Fall einen großen Einfluss darauf hat, auch auf andere Dinge zur Energieversorgung, zum Beispiel Aufnahme von Fettsäuren, von anderen Stoffen, zur Synthese von Vitaminen und zur Regulation von Entzündungen zum Beispiel auch. Und jetzt kann direkt oder indirekt über diese Stoffwechselprodukte sein.
Das heißt, man könnte auch sagen, das Mikrobiom ist in gewisser Weise auch Teil des Immunsystems.
Genau, könnte man eigentlich auch so begreifen. Ja.
Das ist da ein bisschen die Frage von Henne und Ei. Was war jetzt zuerst da? Das Immunsystem, was sich aufbaut auf das Mikrobiom, oder das Mikrobiom, was irgendwie dem Immunsystem hilft, weiter den Wirt im Leben zu erhalten, der sie selber versorgt. Wahrscheinlich ist es halt mit der Zeit einfach gewachsen.
Ja, wahrscheinlich gibt es so in uns jetzt keine direkte Existenz ohne Mikrobiom. Also das ist ja, also man kann dem quasi gar nicht so richtig entgehen. Es kann nur besser oder schlechter aufgestellt sein. Da kommen wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen dazu. Ja, und dann hattest du ja auch noch gesagt, dass das irgendwie auch mit der Psychologie zu tun hat. Also es gibt ja diese Darm-Hirn-Achse. Ins Mikro, also eine Achse zwischen Darm und Hirn. Das ist, im Prinzip gibt es bestimmte Barrieren, dass nicht alles von der einen Seite zur anderen kommen kann. Und das Mikrobiom ist aber irgendwie Teil davon, indem es zum Beispiel Neurotransmitter maßgeblich mitproduziert. Neurotransmitter sind sowas wie Botenstoffe in uns drin, die sozusagen für Körperfunktionsregulierung wichtig sind. Hat man vielleicht schon mal gehört? Serotonin, Dopamin, GABA und so weiter. Ja, und die werden maßgeblich, wie gesagt, durch Stoffwechselprodukte der Darmbakterien mitproduziert und beeinflussen damit auch unsere Stimmung, zum Beispiel. Ja, also, und es gibt auch, was man zum Beispiel herausfinden konnte, sind, dass bestimmte Bakterienstämme auch unser Stresshormon Cortisol senken können und so helfen zum Beispiel auch Symptome von Angstzuständen, leichten Depressionen oder sowas mit zu lindern. Das ist kein, das ist immer komplexer als nur ein Aspekt, ja, das betonen wir ja immer, aber es hat sozusagen da auch mit einen Anteil. Das wäre schon mal ganz spannend. Also,
auf jeden Fall.
Liebe geht durch den Magen.
Geht sie tatsächlich.
Bauchgefühl und so weiter.
Ja, es gibt so Worte, die das beschreiben. Ne?
Diese Beobachtung beschreiben.
Genau. Ja, dieses den Fakt, dass wenn der Bauch sich gut fühlt, dann so, nach dem Essen geht es einem ja auch eigentlich meistens besser. Ja. Es gibt, Walter Mörs hat, glaube ich, geschrieben, das ist der vom Captain Blaubeer, der meinte, im Prinzip kann man das Leben auf eine Sache reduzieren. Er sagte, alles, aber auch wirklich alles im Leben ist einfacher zu schaffen, wenn man vorher eine ordentliche Mahlzeit zu sich genommen hat. finde ich schöne Idee. Es ist ja im Prinzip, zählt das auf das Gleiche ab. Nach dem Essen ist man einfach mal ein bisschen glücklich.
Ja.
Und dann geht alles
vielleicht auch ein bisschen müde.
Ein bisschen müde, ja, gut. Vielleicht geht also der Marathon nach dem Essen vielleicht nicht so gut. Es gibt Ausnahmen.
Ja.
Aber so generell die Idee davon ist es ja.
Ja, deswegen beschäftigen wir uns ja in dem Gesundheitspodcast auch damit, weil ja offenbar das Mikrobiom, wie wir sehen hier, großen Einfluss auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit hat. Also wenn es irgendwie mit unserer Stimmung zusammenhängt und meine Stimmung, die sich repliziert, wird ja irgendwie auch zu meiner Persönlichkeit so ein bisschen. Ne? Also wenn ich oft schlecht gelaunt oder gut gelaunt oder motiviert oder nicht und so weiter bin. Und wenn es riesen Einfluss auf meine Energieproduktion, auf mein Immunsystem, auf meine Nährstoffaufnahme und so weiter hat, dann ist ja klar, dass mein Schutz und auch die Versorgung meiner Organe und so weiter mit von diesen kleinen Bakterien und Viren und Pilzen und so weiter in meinem Darm mit abhängen. Deswegen wäre halt cool, wenn wir versuchen, uns um die ein bisschen zu kümmern.
Ja, da drängt sich bei mir natürlich dann gleich die Frage auf, was bedingt denn was? Also ich esse ja die Sachen, die mir, nach denen mir ist, mehr oder weniger. Ne? Ich habe ja nicht wie so ein Spitzensportler einen festgelegten Nährungssatz, sondern ich weiß auch, heute ist mir irgendwie noch gebratenem Gemüse mit irgendeiner leichten Soße. Morgen ist mir nach deftiges Rindersteak, wo ich noch so den Subsch von den Knochen lutschen möchte. Das geht mir ja, weißt du, wenn ich das tauschen müsste, dann wird es mir nicht so gut gehen, wie wenn ich das esse, wenn ich es möchte. Andererseits kann ich mir aber auch vorstellen, dass es irgendwie fürs Mikrobiom oder für meinen generellen Immunhaushalt und so weiter die eine Sache besser ist als die andere, theoretisch. Ne? Am Ende macht es der Mix bestimmt, aber so, was ist denn dann wichtiger?
Ja, da
Weißt
kommen wir wieder in die Evolution rein
du?
und das, was
Aha.
wir auch schon öfter mal gesagt haben, dass der kurzzeitige Genuss oftmals ja nicht unbedingt das ist, was uns langfristig gesund hält und langfristig zufrieden und gesund macht. Weil wir ja jetzt in einer Zeit leben, in der wir im Gegensatz zu der Entwicklung alles ständig haben können. Das heißt, wenn ich Bock auf irgendwas habe, dann kann ich es auch haben. Das ist aber ja in der Entwicklung unseres Systems gar nicht so gewesen. Ja, das heißt, dass das natürlich immer noch ein bisschen darauf ausgelegt ist. Auf
Das
der
heißt,
anderen Seite hast du natürlich recht, dass die Lust auf unterschiedliche Sachen auch wieder gut fürs Mikrobiom ist, je nachdem. Man muss mit bestimmten Leitplanken und Grenzen, also nur Gummibärchen zum Beispiel
Okay.
wäre ungünstig,
Ja.
aber dein Beispiel, was du genannt hast, kann das schon sinnvoll sein, weil wir dann eine Vielfalt haben. Da können wir nachher nochmal drauf eingehen, vielleicht.
Ja, okay. Das heißt, in dem Fall ist es relativ einfach zu sagen, ja, zuerst war das Angebot da und danach kam von uns die Nachfrage sozusagen. Und nur weil wir die Nachfrage jedes Mal bedienen können, heißt das jetzt nicht, dass das gleichzeitig gut ist, sondern es ist sogar eher schlecht, wenn man dem ständig nachgibt. Trotzdem glaube ich, wir hatten ja auch so eine Folge zur, wie hieß denn das, Anpassungsfähigkeit im Genom, irgendwas, wie hieß das Wort?
Epigenetik.
Epigenetik, danke sehr. Dass sich bestimmt das Mikrobiom auch anpassen kann an das, was wir essen. Dass
Genau, das.
jemand, der ständig und sehr viel und eigentlich viel zu viel Fleisch und Fett und Gummibärchen isst, dass der ein anderes Mikrobiom hat, was damit besser umgehen kann als jemand, der sich vegan ernährt, der vielleicht auch Gummibärchen viel isst,
Ja.
aber nee, nicht die Originalen.
Das Problem ist, man verliert dann bestimmte Bakterienstämme, wenn ich die nicht mehr mit bestimmten Lebensmitteln, auf die diese Bakterienstämme angewiesen sind, fütter. Und wenn ich sie verloren habe, wird es schwer, sie wieder aufzubauen.
Ach so.
Und bestimmte Bakterienstämme machen bestimmte Stoffwechselprodukte. Und wenn mir die dann fehlen, dann kann das langfristig meiner Gesundheit schaden.
Verstehe.
Und das ist halt voll in der Erforschung. Was gibt es überhaupt alles für Bakterienstämme und so weiter? Man kennt schon
Okay.
einige,
Ja.
aber bei weitem noch nicht alle, meiner Kenntnis nach.
Okay.
Ja.
Naja, alle. Ich meine, bei 30 bis 39 Billionen. Vielleicht zwei, drei verschiedene bei.
Sind ja
Nicht
mehrere davon sind,
Stämme,
ja
nicht
genau.
Stämme, klar. Das wäre natürlich viel. Aber selbst wenn irgendwie man von jedem irgendwie 100 Millionen hat, hast du ja immer noch ein paar hundert. Also wenn man sich das tatsächlich kaputt machen kann, also durch Ernährung, ist klar. Gibt es dann noch andere Gefahren?
Genau, also es ist recht empfindlich gegenüber bestimmten Lebensstilfaktoren. Macht es natürlich gewisserweise ein bisschen anfällig. Also Ernährung hast du schon gesagt, auch Bewegung kommen wir gleich noch zu und Stress, unser ja, Feind mal wieder
Das
an der
ist
Stelle.
Feind Nummer eins, nee.
Genau. Und zwar, man muss sich vorstellen, dass unser Darm eigentlich erstmal weitestgehend autonom arbeitet. Also ich glaube, den könnte man sogar aus dem Körper rausnehmen und der würde noch funktionieren, autonom ohne bestimmt, also muss natürlich irgendwie versorgt werden, selber
Ja.
mit durchblutet und so weiter, aber der würde irgendwie theoretisch noch arbeiten können. Und unser Gehirn greift normalerweise relativ wenig in Verdauungsprozesse ein. Sogar so Giftstoffe und so weiter, das macht der Magen-Darm-Trakt relativ alleine, autonom, scheidet das alles aus und so weiter.
Okay.
Ja, unser zweites Gehirn, sagt man auch, und hat auch andere Aspekte wegen der Darm-Hirn-Achse und so weiter. Aber das Gehirn kann bei bestimmten Prozessen doch eingreifen, und zwar bei externen Stressoren. Wenn also bestimmter Stress auf uns einwirkt, der als sehr groß interpretiert wird, dann steuert ja das Gehirn den ganzen Körper auf einen Fight-or-Flight-Modus so ein bisschen, ne? Also haben wir schon mal gesagt, Kampf- oder Fluchtreflex. Ja, das heißt, es ist ein Alarmzustand von außen, der alle Ressourcen, die in unserem Körper da sind, auf die Lösung dieses Stressors, eine Bewältigung dieses Stressors fokussieren soll. Ja. Und das kann zum Teil durchs sympathische Nervensystem gesteuert sein. Das ist relativ schnell. Oder es wird durch ein Hormon, CRF, gesteuert, was relativ langsam ist. Und dieses Hormon hemmt dann quasi Magenbewegung, Weitertransport von Nahrung im Darm, im Dickdarm ein bisschen mehr Bewegung, Einstrom von Wasser und so weiter. Und was dann passiert ist, das kennen wir manchmal, wenn es eine langsame Stressreaktion ist, keine schnelle, wo man dann eher nicht auf Toilette muss, sondern dass dann eventuell der Durchfall kommt. Zum Beispiel bei Prüfungsangst oder man ist aufgeregt und so weiter. Dann kommt ja, die Angsttoilette sozusagen, ne? Weil aufgrund dieser ja, Körperfunktion bei bevorstehenden, nicht überraschenden Gefahren könnte man sich sozusagen vorstellen. Der Körper will nämlich dann Störendes loswerden, damit er irgendwie nicht Störendes irgendwie erzeugen kann. Ja. Gibt aber auch noch andere Reaktionen, weniger Sekret, zusammenziehen, manchmal auch, manche haben ja so Magenkrämpfe dann oder ähnliches. Kann auch passieren. Und auf jeden Fall ist es so, wenn wir so einen Dauerstress haben, also das ständig, dann wird der Darm auch ein bisschen schlechter durchblutet. Es verändert die Darmschleimhaut, die wird ein bisschen durchlässiger dadurch. Und das aktiviert dann Immunzellen in der Darmwand. Dadurch entstehen Entzündungen, um diese Durchlässigkeit zu bekämpfen. Und das kann dann dazu führen, dass man dann Symptome hat, so Reizdarmsymptome, Krämpfe, Blähungen, Durchfall, Verstopfung, Bauchschmerzen. Ja, sowas kann passieren. Es kann auch sein, dass oder es besteht auch die Gefahr, dass man zu so einer viszeralen Hypersensitivität kommt. Das heißt, dass dann normale Darmprozesse, wenn man sowas häufig hat, irgendwie als bedrohlich wahrgenommen werden. Weil dauerhaft diese Stressrezeptoren aktiv sind. Ist jetzt nicht so, dass man sich das nur einbildet, sondern es wird im Körper einfach irgendwie stärker verarbeitet. Also die Alarmanlage ist, oder wir sind, ist an, sozusagen. Ja, die ist
ständig an.
Genau, wir denken. Und das ist dann so ein Teufelskreis, weil dann haben wir Symptome und das macht uns wieder Stress. Und dieser Stress verstärkt wieder die Symptome aufgrund dieser Stressachse, die dazu führt.
Ja.
Deswegen ist also dauerhaft zu viel Stress wieder ungünstig für den Darm, weil in Kurzfassung kann man sich sagen, Stress ist ein Notfallprogramm und im Notfall ist nicht Verdauung aktiv, sondern da fließt ganze Blut und alle Ressourcen in die Muskeln und so weiter, damit wir diesem Stressor gut begegnen können, um zu kämpfen oder zu fliehen oder auch einer bevorstehenden Aufgabe, wo wir wissen, dass es anstrengend wird, uns vorzubereiten. Und wenn wir uns ausruhen, wenn wir nicht im Stress sind, dann kann unser Körper entspannen, verdauen und dann hat sozusagen dieses ganze System dort auch seine Zeit, gut zu arbeiten, hat seine Versorgung, weil das Blut dann auch dorthin fließen kann. Deswegen wird man dann vielleicht auch müde nach der Mahlzeit, um dann erstmal ein bisschen zu verdauen und nicht gleich den Marathon zu laufen.
Ja.
Ne?
Macht Sinn.
Ja, ansonsten einseitige Ernährung.
Einseitig in allen Aspekten. Hier ist mal Stichwort oder so Paleo, vegan. Oder meinst du wirklich einseitig im Sinne von nur Nudeln? Zum Beispiel.
Ja, also das wäre natürlich grandios ungünstig. Ja. Ja? Also vor allem, wenn es immer einfache Kohlenhydrate sind, weil die weniger ballaststoffreich sind. Ja. Und da gibt es natürlich, ist ein Spektrum, ist ein Kontinuum, ja, innerhalb dessen man sich bewegt. Von alles Mögliche, was man essen kann, zu nur ein Lebensmittel. Und innerhalb des oder auf diesem Spektrum bewegt man sich. Und das ist dann ein bisschen individuell natürlich auch.
Okay.
Können wir jetzt vielleicht nicht im Detail, zumindest weiß ich jetzt erstmal noch keine direkten Studien, die Mikrobiom untersucht haben, gibt es bestimmt, aber ich kenne die jetzt nicht, für Veganer, für Paleo-Leute oder sowas. Ja, okay. Aber das heißt ja nicht, dass die sich Also gerade Veganer sind in der Regel sehr vielseitig.
Ja, ich wollte sagen, deswegen,
und Paleo eigentlich auch.
Ich wollte nur auf die Einseitigkeit hinaus, weil einseitig kann man mehrfach verstehen. Einmal könnte es sein, wirklich nur eine Art von Lebensmittel. Das heißt,
das meine ich eher.
Ne? Nur Gummibärchen oder nur oder sagen wir mal, sehr, sehr viel nur Schokolade, Fleisch. Ein bisschen was, nur Fleisch, genau sowas. Was man vielleicht sowas, was man in der Diät macht, ne? Kohldiät, da ist man nur Kohl.
Ja.
Oder meinst du es halt wie einseitig im Sinne von nur pflanzlich?
Nee, das, was du zuerst gesagt hast.
Okay.
Genau. Also auch da kann es natürlich, ist ein Spektrum, ne? Also da sind wir wieder bei Nährstoffversorgung. Es gibt zum Beispiel, wenn ich nur pflanzlich mich ernähre, nicht alle Nährstoffe, die ich brauche, muss ich eventuell supplementieren zum Beispiel. Das muss ich also im Auge haben.
Ja.
Ja.
Und wie ist das mit Diäten? Wenn man jetzt sagt, man macht so jetzt 4-5 Wochen, das ist kein Problem.
Bei ein paar Wochen ist jetzt kein Problem. Es geht ja mehr so um den gesamten Lebensstil.
Okay.
Also das hält so ein Mikrobiom schon mal aus. So wie ja auch zum Beispiel Antibiotika, ja, das ist ja, also wie ich schon sagte, Antibiotika, das heißt, die bekämpfen Organismen in uns drin, und zwar, wenn wir eine Krankheit haben, die von Organismen ausgelöst wurde, dann wollen wir die loswerden, dann kriegen wir vom Arzt Antibiotika. Und da wird ja auch mal gesagt, soll man nicht zu lange nehmen, dann hat ja der Arzt dann auch ein Auge drauf und so weiter. Weil das natürlich auch unser Mikrobiom angreift. Das heißt, auch die positiven Mikroorganismen in uns drin leiden darunter. Und das halten wir aber auch aus, wenn wir das mal nehmen. Ja, aber wenn ich jetzt dauerhaft das nehmen würde oder sehr, sehr häufig, dann kann das natürlich da auch negative Auswirkungen haben. Deswegen muss man da mal ein Auge drauf haben. Aber auch sowas wie Rauchen oder Alkohol, so wie so ein Desinfektionsmittel, kann man sich sehr ein bisschen vorstellen. Ne? Das führt alles dazu, dass unser Mikrobiom weniger divers ist, also weniger vielseitig, und erhöht damit das Risiko für bestimmte Erkrankungen. Zum Beispiel Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auch Krebs und so weiter. Ja, gibt schöne Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder einem erhöhten Risiko dafür ein verändertes Mikrobiom haben. Ist man nur verändert, das ist immer die Frage, wie, aber zum Beispiel weniger divers oder bestimmte andere Bakterien als andere Leute.
Ja, das heißt also, die Zusammensetzungsmenge ist verschoben.
Ja.
Man hat noch die gleichen, aber unterschiedlich viel von Leuten, die das nicht haben.
Ja, genau. Oder bestimmte Stämme gibt es auch vielleicht gar nicht oder fast gar nicht. Ja, das kann auch sein. Da ist aber wieder das Henne-Ei-Problem,
was
du genannt hattest.
Ja.
Sind sie jetzt mehr anfällig für diese Krankheiten, weil das Mikrobiom so ist? Oder führt die Symptomatik der Krankheit dazu, dass das Mikrobiom sich verändert?
Ja.
Also das ist noch nicht ganz klar. Was wir für uns als in Prävention Aspekt hier mitnehmen können, ist, dass wir also versuchen können, das Mikrobiom möglichst vielseitig zu halten.
Ja, das bedeutet, man geht erstmal davon aus, dass das Mikrobiom schuld ist, dass die Krankheit erzeugt wird, weil das ist das Einzige, was wir verändern können. Wir können ja nicht verhindern, dass wir irgendeine Krankheit kriegen, zumindest nicht irgendwie nachvollziehbar, sinnvoll, ständig.
Nicht hundertprozentig.
Genau.
Können, nur Wahrscheinlichkeiten verschieben, genau.
Ja, und deswegen sagt man, naja, okay, dann eventuell ist es ja einfach auch in beide Richtungen. Dann kann man zumindest die eine Richtung so ein bisschen ausschließen.
Ja.
Oder, ja, verändern.
Vielleicht noch eine Sache. Zu viel Essen, Stefan. Energieüberschuss sozusagen kann dauerhaft natürlich auch schlecht sein, weil es einfach Darmbakterien begünstigt, die entzündungsfördernde Stoffe bilden. Wenn man sich an unsere Folge zur Entzündung erinnert, da haben wir ja ganz viel gemacht. Das ist, wenn ich dauerhaft immer viele kleine Entzündungen habe, die nicht so richtig sich abschwächen oder weggehen.
Ja, die abheilen.
Ja, abheilen. Dann ist das, naja, heilen, es ist ja eine Art Heilungsprozess, ne? Dann haben wir so ein bisschen das Problem, dass dadurch auch viele Krankheiten entstehen.
Wenn ich mich richtig erinnere an die Folge, hatten wir damals gesagt, wenn wir zu viel Zucker essen oder wenn wir zu viel rotes Fleisch essen, solche Sachen, dann fördern wir gewisse Entzündungsmechanismen. Wenn wir pflanzlich uns größtenteils ernähren, Samen und so weiter, dann eher nicht. Kann man auch von den gesunden Sachen zu viel essen?
Meistens nicht, weil man einfach zu satt wird davon,
Ja.
weil der Schlüssel liegt hier auch wieder im zu viel Fett. Wenn du dich an an die Folge erinnerst, da haben wir gesagt, Fettgewebe
Ja, im
ist
Bauch.
so ein Teufelskreis auch wieder, ne? Weil dort die entzündungsfördernden Stoffe sozusagen dann entstehen und zu viel Fett bildet einfach sehr viel Gallensäure, weil das brauchen wir zur Fettverdauung in der Leber. Das heißt, wenn ich sehr viel Fett zu mir nehme, produziert die Leber das, damit Fette, die wir zu uns nehmen, dann verstoffwechselt werden können. Und die werden dann durch Bakterien oder diese Gallensäure wird dann durch Bakterien umgewandelt in Substanzen, die wieder die Darmwand dann angreifen, schädigen können. Und dann haben wir wieder das Problem, dass dort Entzündungen entstehen.
Okay, und der Mikrobiomanteil ist dabei bei der Stelle, wo die Gallensäure umgewandelt wird in andere Stoffe, um den Fettabbau zu beschleunigen.
So verstehe ich das, ja.
Verstehe. Okay.
Wie gesagt, wir sind ja keine absoluten Experten an der Stelle, ne? Aber was man so ein
Nö.
bisschen, was ich aus dem Lesen dazu so mitgenommen habe, ist dann quasi, dass wir da zu viel beim zu viel Fett und Energieüberschuss diese Problematiken durchaus sehen können.
Okay, du hattest noch Lebensstil gesagt. Fällt da noch was anderes rein als Stress und Ernährung, glaube ich? Hattest du Lebensstil gesagt?
Ja, also genau. Letzten Endes natürlich auch noch die Bewegung. Vielleicht können wir da mal im Positiven zukommen und negativ so ein bisschen gemischt, bevor wir dann vielleicht auch noch mal sagen, was müssen wir eigentlich essen oder wie ernährt man so ein Mikrobiom, ne? Und zwar ist es so, dass regelmäßige Bewegung erstmal gut ist fürs Darmmikrobiom. Aber auch hier übermäßig oder lange körperliche Belastung kann eine Dysbiose erzeugen. Das heißt also, dass sich dann auch schädliche Bakterien, Stämme und so weiter vermehren. Man geht davon aus, dass es eventuell ist, aufgrund der verminderten Darmdurchblutung bei sehr intensiver, langanhaltender sportlicher Belastung. Weil das ist ja quasi wie so ein Stress. Ja, da die Muskeln sind die ganze Zeit versorgt und die Versorgung des Darms lässt etwas nach, damit man sich ja dann auch beim Laufen nicht die Hacken bekleckert, muss das ja sozusagen so ein bisschen runtergefahren werden und es könnte also damit zusammenhängen. Aber langfristig gibt es auch wieder Untersuchungen, zeigt das Mikrobiom von Profisportlern zum Beispiel, die ja also sehr viel intensiv trainieren, dann doch wieder Vorteile zu haben. Ja, also größere Vielfalt, größere Anzahl nützlicher Bakterien, das heißt regelmäßige Bewegung und so wie wir es eigentlich immer sagen, in einem moderaten, normalen, normal, was heißt jetzt wieder
Vielleicht
normal,
könnte
ne?
man sagen, dass man sich gut fühlt da drin, also die gute Art der Bewegung. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man das.
Ja, also wir wissen, es gibt immer so eine Art des Übertreibens und Profisport ist dann schon teilweise eventuell ein bisschen drüber, wobei wir ja sogar hier aus der Studienlage haben, dass die auch schon profitieren. Ja, von daher braucht man da, glaube ich, keine Angst vor Bewegung zu haben.
So eine große, also tendenziell ist es eher so, dass sich die Leute zu wenig bewegen
Ja.
als zu viel.
Genau.
Also lieber im Zweifel ein bisschen mehr. Wenn man Pech hat, wird man aus Versehen Profisportler und funktioniert dann trotzdem noch das
Ja, das
Mikrobiom.
kann halt zeitweise mal vielleicht ein bisschen Probleme erzeugen, aber so langfristig scheint das gut zu wirken.
Ja,
Also wie
wenn.
gesagt, das ist alles offenbar, zumindest aus dem, was ich jetzt gelesen habe, noch nicht so ganz klar.
Okay. Ja, wie kann ich das denn noch unterstützen, außer Bewegung?
Ja, also besonders wichtig für ein gutes Darmmikrobiom ist eine abwechslungsreiche Ernährung. Haben wir ja schon quasi herausgelesen, indem man vor allem verschiedene Pflanzen isst, hauptsächlich. Ja, also die Diversität ist hier das Schlagwort. Wir wollen Unterschiedlichkeit haben. Man weiß nämlich eigentlich noch nicht genau, was genau ein gesundes Mikrobiom ist. außer dass es divers ist.
Ja.
Das weiß man. Okay. Ja, und man kann sich unseren Darm, also der sollte so sein wie so ein Regenwald. Nicht wie so ein, okay. Nicht wie so ein Monobaumwald, wo dann nur eine Sorte ja. irgendwie Baum drin steht, sondern wie so ein Regenwald und ganz viele unterschiedliche Arten, mega divers. Und dafür sind Ballaststoffe essentiell. Ja, Ballaststoffe, also im Prinzip vor allem, die sind so unverdauliche Anteile in vor allem pflanzlicher Nahrung.
Ja, ich glaube, auf Englisch heißt es Fiber, was so ein bisschen Stoff heißt, ne? Fasern. Genau. Also das, was die Pflanze zusammenhält. Hm. Nicht das, was in ihr drin ist, sondern nur so der Korpus, der das alles in eine Form drückt. So, und dann da ist. Das ist halt einfach Ballast, der da sein muss, damit die Pflanze aussieht wie eine Pflanze.
Ja, nein, man hat immer gedacht, für uns ist das Ballast, weil wir quasi das direkt nicht umwandeln in Nährstoffe, die wir benutzen, in unserem Stoffwechsel, sondern das nährt quasi die Bakterien in unserem Darm. Also die essen das. Das ist quasi das Futter für unsere Untermieter, für unsere Haustierchen, diese 30 bis 39 Billionen. Und das liefert dann wieder Energie für die Darmzellen und lässt dann Entzündungen hemmen, kann man das so sagen, gegen Krebszellen vorgehen und so weiter. Also alles, was wir vorhin gesagt haben, was das Mikrobiom so macht, profitiert davon, weil diese Stämme dann selber versorgt sind und Stoffwechselprodukte, weil sie ja dann Stoffwechsel machen, entstehen. Ja, also auch erst dadurch werden diese gesunden Stoffe, Polyphenole und so weiter, die uns unsere Zellen schützen, erst so richtig aktiv durch Ballaststoffe, die dann quasi verstoffwechselt werden, hilft beim Regulieren von Blutdruck, Blutfetten, ja, und so weiter und so fort. Deswegen ist besonders wichtig, vor allem in jungen Jahren eigentlich sehr vielseitig zu essen, weil sich ja in unserer Jugendentwicklung unser Mikrobiom so richtig aufbaut.
Aha.
Ne, also da kann man sozusagen schon einen Regenwald anlegen, anpflanzen, könnte man sagen, um das Mikrobiom schon möglichst divers zu halten. Und ansonsten, egal für wen, welchen Alters, empfiehlt man immer so mindestens 30 Gramm Ballaststoffe am Tag zu essen, damit man das Mikrobiom entsprechend gut versorgen kann.
Was ist das? Kann man, wie viele Äpfel sind das ungefähr? Also mal um so ein 30 Gramm ist so aus der Luft unklar, wie viel das ist.
Ich habe geahnt, dass du diese Frage stellst.
Ja.
Und habe mal einen beispielhaften Plan zusammengestellt. Ach, ganz einfach.
Hervorragend.
Morgens eine Portion Haferflockenmüsli mit Beeren vielleicht, kleinen Esslöffel Leinsamen. Einen kleinen Esslöffel, einen Esslöffel Leinsamen hat man schon mal so 9 bis 11 Gramm vielleicht. Ja?
Ach so.
Dann mittags eine Portion Vollkornnudeln, gegart, 125 Gramm. Tomaten-Gemüsesoße rüber, nochmal 8 bis 10 Gramm. Zwischendurch ungeschälter Apfel, Handvoll Mandeln vielleicht, nochmal circa 5 Gramm. Und abends 2 Scheiben richtiges Vollkornbrot, Pumpernickel oder sowas, mit einem Belag natürlich und ein paar Karottensticks vielleicht dazu, hat man nochmal 8 Gramm und dann sind wir schon über den 30 in der Regel. Mm. Und da haben wir jetzt noch nicht mal ganz, ganz viel verschiedenes Gemüse mit drin. Sobald ich richtig viel verschiedenes Gemüse esse, ja, wird das Ganze nochmal nach oben gehen.
Okay. Das heißt, es ist relativ einfach zu erreichen auch.
Naja, also in den, was man so sieht in den Statistiken, bei den meisten nicht so richtig. Weil wenn ich dann nämlich Toastbrot mit Marmelade morgens esse und dann mittags Nudeln Carbonara, weiße Nudeln Carbonara, dann zwischendurch Proteinriegel oder Schokoriegel oder was weiß ich, nur, was jetzt nicht heißt, dass die einzelnen Lebensmittel schlecht sind. Natürlich. Und abends dann, weiß ich, mir noch eine Pizza reinpfeife, dann komme ich vielleicht nicht auf
die. Da muss ich schon sehr viel Gemüse essen, um das wieder auszugleichen.
Genau.
Verstehe. Obwohl die Tomate auf der Pizza zählt auch.
Natürlich.
Ja, natürlich. Aber das sind halt nur 2
auf Gramm, jeden Fall. Oder? Aber es ist dann halt natürlich schwierig, auf 30 Gramm zu kommen. Ne?
Natürlich. Okay, ja, verstehe. Naja, es klingt aber jetzt nicht super abwegig.
Ja.
Ne?
Nee, also ich finde auch. Also klingt das machbar,
ist,
total.
Das ist durchaus machbar im Vergleich zu anderen Sachen, die gesund sind. Die finde ich mit der Zeit und dem Lebensstil schwieriger zu erreichen sind, aber das ist auch eine persönliche Sache. Zum Beispiel konstant immer wieder ausreichend Bewegung mit einem Bürojob zu verbinden und dem ganzen Zeug, was man noch so zu tun hat.
Es ist schwer, den Bürojob da unterzukriegen, stimmt.
Es ist schwierig, die Arbeit unterzukriegen, genau. Nee, finde ich, ist bei Informatik generell so ein Problem.
Ja.
Und das fällt mir schwerer als diese Ernährung, die ziemlich dicht an dem ist, was ich eigentlich normalerweise esse.
Ja, top.
Dann jetzt im Hinblick auf Ballaststoffe zumindest hinzukriegen. Naja, okay. So, wir haben jetzt Bewegung, wir haben Ernährung, wenn da nicht noch was weiteres dazu kommt. Gibt es noch andere Sachen, also Ernährungsmäßiges dazu kommt?
Ja, also es gibt ja diese Pro- und Präbiotika, hast du bestimmt schon mal gehört.
Sind das solche Dinger, die man nehmen kann, um die wieder aufzubauen?
Das also Mikrobiom? Präbiotika sind eigentlich das, was wir gerade schon gesagt haben, quasi Ballaststoffe.
Mhm.
Also es sind, die quasi unseren Bakterien dienen, also vor der Biotik quasi, also die sind besonders wichtig aus meiner Sicht, ja, Ballaststoffe, das können alles mögliche Gemüsesorten sein, wie gesagt, und haben wir noch gar nicht gesagt, vielleicht auch nochmal fermentierte Lebensmittel,
Die
haben ja besonders viel natürlich auch Bakterienstämme auch schon so in sich, ne, es geht vielleicht schon in die Probiotika mit rein.
Also sowas wie Joghurt,
genau.
Kimchi,
genau.
Eingelegte Gurken.
Genau, das sind dann, glaube ich, eher so Probiotika, die so positives Potenzial wohl haben, also wo ich schon Bakterien direkt esse quasi. Ne?
Ja.
Sind quasi lebende Mikroorganismen, wie du gerade gesagt hast, in den verschiedenen Lebensmitteln. Da gibt es interessante Untersuchungen, wenn man die also zu sich nimmt, steigern die zum Beispiel die Proteinaufnahmeverwertung, Ausdauer, Griffkraft und so, das sind ja immer so nur Parameter für unsere Gesundheit, sag ich jetzt mal. Ne?
Ja.
Vermindern oxidativen Stress und Entzündung, fördern Regeneration, Leistungsfähigkeit. Ja. Aber man liest auch immer wieder, dass fraglich ist, also gerade wenn man sich so Präparate kaufen würde, man kann das ja auch kaufen, Probiotika als Tabletten oder so, ob die überhaupt so viel, diese Bakterien da drin, den Magen überleben, also die Magensäure. Ob die dann überhaupt bis in den Darm kommen. Trotzdem gibt es eventuell aber auch wegen anderer Konstellation mit anderen Stoffen in Verbindung bei Lebensmitteln wie Sauerkraut, Kombucha, Kefir, Joghurt, Kimchi und so weiter. Halt diese guten, in der Regel Studienergebnisse.
Okay. Vielleicht muss man sie von der anderen Seite aus einführen.
Ja, das gibt's ja auch, ne?
Also, das gibt's ja.
Es gibt ja so schon die in der Medizin Stuhltransplantationen. Das heißt, wenn jemand bestimmte Symptome, Krankheiten, Probleme hat, und dann man feststellt, das Mikrobiom sieht vielleicht nicht so aus, wie man es erwarten würde. Und dass man dann Stuhl von einer gesunden Person transplantiert in die Kranke. Was aber auch noch nicht so ganz klar ist, auch so Stuhltests zum Beispiel. Also man kann ja auch sein Mikrobiom da testen lassen.
Ja.
Weil, wie vorhin erwähnt, man eigentlich noch gar nicht weiß, was ist ein gutes Mikrobiom. Man weiß bestimmte Stämme, was die machen. Ganz viele weiß man nicht. Wie soll die Zusammensetzung sein? Das heißt, man ist da eigentlich noch in der Erforschungsphase. Ja. Man weiß nur, dass Diversität gut ist.
Man ist so halb blind, aber man kann es ja mal probieren.
Ja.
Wenn man sieht, okay, dem einen geht es schlecht und es liegt irgendwie am Darm und dem anderen geht es gut, dann ist es ja vielleicht ein Versuch wert, so in der Richtung. Aber gewiss ist nichts.
Nee.
So, weil die Menschen ja unterschiedlich sind und vielleicht auch unterschiedliche Biome brauchen, wer weiß es höchstwahrscheinlich, wenn man da nicht ein einheitliches Bild überall findet. kann ja auch das sein.
Genau, also individuell sind sie auf jeden Fall, die Mikrobiome.
Ist das wie ein Fingerabdruck? Hat jeder ein anderes? Könnte man mich an meinem Mikrobiom erkennen?
Ich vermute ja. Ich weiß es jetzt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber was man auf jeden Fall weiß, dass es individuell schon ist, also ich denke mal schon. Ja. Mhm. Und ja, ich glaube, letzten Endes gibt es halt diese Unsicherheiten, aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist wieder das, was wir auch schon in anderen Ernährungsfolgen festgestellt haben, ne? Man soll bunt essen, man sollte auch so fermentierte Sachen essen, man sollte viel sein Gemüse und Obst und pflanzliche Nahrung auf jeden Fall essen, davon viel auf dem Teller haben. Dem Darm auch mal, haben wir jetzt noch nicht so betont, vorhin nur angerissen, auch mal ein bisschen Zeit geben, stressfrei zu arbeiten. Ja. Das heißt auch sowas wie, ja, was ich manchmal unter intermittierenden Fasten dann verstehe oder bezeichne, dass man einfach auch mal ein paar Stunden Essenspausen hat, ja, wo quasi das ganze System arbeiten kann, sich erholen kann. Ja, das ist jetzt irgendwie gegeneinander. Also, dass man sich erholt und der Darm quasi dann.
Dass der Darm, ich stelle mir so vor, dass er ein bisschen zur Ruhe kommt.
Genau.
Und einfach mal nicht die ganze Zeit produziert.
Naja, in dem Fall wird er ja arbeiten. In dem Fall arbeitet er ja und wird aber auch gleichzeitig auch versorgt quasi.
Na, wenn du jetzt fastest, dann ja eben nicht.
Ja, kommt jetzt drauf an, wie lange. Also, wenn ich jetzt eine Stressphase habe und dann arbeitet der Darm ein bisschen weniger, haben wir ja festgestellt.
Ach so, ich verstehe.
Und dann habe ich aber Zeit, Abendbrot relativ früh, Frühstück vielleicht relativ spät.
Ja.
Dazwischen schlafen. Ja, dann hat das System Zeit, seine Arbeit zu machen, zu verdauen. Die Mikroorganismen können ihren Job machen. Als wenn quasi ich die ganze Zeit unter Strom bin.
Ja. Ja. Das heißt, auch im Umkehrschluss, wenn ich weniger essen möchte, dann hilft Stress dabei, den Hunger zu reduzieren, weil es das Blut rauszieht aus dem Magen und das, wahrscheinlich nicht,
dein Gehirn will dann ständig Energie haben und sagt immer trotzdem, führ was zu. Ja.
Nee, das ist was anderes.
Und deswegen greift man dann eher zu kurzkettigen Kohlenhydraten wahrscheinlich, weil die schnell Energie liefern, weil die nicht so viel Verdauungsarbeit brauchen. Wäre jetzt so eine Theorie, ne?
Ja, natürlich. Okay, ja, nee, das ist was anderes. Also das Hungergefühl, Stress und Mikrobiom sind einfach drei verschiedene Sachen, die miteinander interagieren.
Auf jeden Fall.
Das ist, das habe ich dann.
Wo aber auch wieder ganz viel reinfließt, ne? Verschiedene Dinge mit reinfließen.
Okay. Ja, ich glaube, ich hab's verstanden. Das ist,
Also ich stelle mir das so vor, ich habe bestimmte Zeit zum Essen. Und dazwischen gibt es Pausen, Essenspausen.
Ja.
Und vor allem auch mal eine längere Essenspause über den Tageswechsel hinweg, in der Rest and Digest ich mich erhole und mein System verdauen kann. Und dann fließt auch das Blut dahin, weil die Muskulatur braucht nicht so viel, das Gehirn braucht nicht so viel und so weiter. Ja, und dann kann im Prinzip dieses der Darm verdauen. Und das machen ja die, oder da wird halt alles durchgeschoben, ne? Also Peristaltik und die ganzen Mikroorganismen werden versorgt, können ihren Job machen, weil das gerade gut läuft.
Wenn man in dieser Zeit eben nicht sonderlich viel Stress hat.
Genau, das haben wir ja gesehen, so. Ne? Wenn Dauerstress ist.
Dann hat das Mikrobiom eben an der Stelle doch keine Zeit wieder. Das heißt, es ist tatsächlich genau das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe. Man sollte sich dann die Ruhe nehmen und in Ruhe dem Nahrungsverzicht beiwohnen. Und dann, schafft man sozusagen dieses Aufräumverhalten, dass man da genug Energie nicht aktiv, man eher passiv reinsteckt, also wenn man es ja nicht selber tut, sondern nur durch die Umstände, die man halt hervorruft, begünstigt, dass das Mikrobiom jetzt arbeiten kann.
Genau.
Ja, das dann
so. Und da kommen ja auch so andere Aufräumarbeiten, wie du gesagt hast, auch zustande, haben wir auch schon mal erwähnt, Autophagie, das heißt, da wird auch beschädigte Zellen in uns drin, werden repariert oder ersetzt und so weiter, was halt dadurch sehr gesund ist.
Ja.
Als wenn ich ständig immer nur snacke quasi.
Man sieht dann auch jünger aus.
Kann sein.
Näher von innen vielleicht.
Ja, ja.
Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich eher von innen. Okay. Ich würde in guter alter Manier noch einmal zusammenfassen, was wir heute übers Mikrobiom erfahren haben. Und dann kannst du eventuell noch einmal dazugeben, was ich vielleicht vergessen oder falsch erzählt habe. Wir haben heute also gelernt, dass das Mikrobiom nicht ein Ding ist, sondern 30 bis 39 Billionen verschiedene Dinge. Die Organismen, die in uns leben, auf der Haut leben, im Mund leben, im Darm leben, in der Lunge, in verschiedenen anderen Körperöffnungen auch, sowohl vaginal als auch in der Muttermilch drin sind. Und dass die eine große Bedeutung haben fürs Immunsystem, für die Aufnahme von, wie sagt man, von Nährwerten, von Nahrung und von der Prozession von der Nahrung in Stoffe, die für uns nützlich sind. Unter anderem auch Neurotransmitter, die für Psyche und für Wohlbefinden auch sehr nützlich und wichtig sind.
Ja, auch für Antriebsregulation und so weiter.
Okay. Dann haben wir geguckt, okay, was können wir denn falsch machen, was können wir richtig machen? Falsche Dinge sind offensichtlich eine falsche Ernährung. Falsch im Sinne von einseitig und einseitig im Sinne von immer nur eine Sache oder ähnliche Dinge die ganze Zeit. Denn das, also für eine lange Zeit, das heißt Monate, Jahre, jetzt nicht irgendwie über eine Diät, nur Kohl hatten wir als Beispiel, sondern schon wirklich, wirklich lange. Das kann dazu führen, dass es so ein, dass man einige Mikrobiomstämme unterdrückt und vielleicht sogar aussterben lässt, die aber wichtig sind für bestimmte Stoffe, die wir brauchen, und daraus resultieren dann höchstwahrscheinlich Probleme, wobei man sich da wirklich noch sehr, sehr unsicher ist, was, ne, wie rum das ist. Ist das Problem die Ursache für ein falsches oder ein anderes Mikrobiom, oder ist das Mikrobiom eine Ursache für das Symptom einer Krankheit oder die Krankheit selber? Auf jeden Fall weiß man, das hängt irgendwie zusammen, und man kann das Mikrobiom beeinflussen, deswegen sollte man das möglichst versuchen so zu halten, wie es in den meisten Menschen ist, von denen man weiß, die sind gesund. Und dazu sollte man dann aufs Rauchen verzichten, auf Alkohol verzichten. Das heißt, wahrscheinlich an der Stelle muss man ein kleines Sternchen ranmachen, nicht ganz, obwohl, weil sich die Forschungslage da immer wieder hin und her ändert. So ein bisschen Alkohol ist manchmal okay, ab einem gewissen Alter, mittlerweile wieder nicht.
Also meiner Kenntnis nach, so, genau, nicht.
Ist Alkohol eigentlich schlecht?
Ja.
Okay, aber ne, Alkohol desinfiziert den Magen irgendwie auf eine komische Art und Weise, haben wir gesagt, das ist irgendwie Quatsch. Deswegen schädigt das natürlich in irgendeiner Art und Weise. Kommt immer auf die Menge an, die Menge macht das Gift, ihr wisst es. Zu viel essen kann auch ein Problem sein, weil dadurch sich entweder das Mikrobiom zu sehr an diese Nahrung anpasst. Zu viel gesundes Zeug essen kann man tatsächlich eher nicht, weil man da vorher einfach satt ist. Und da so eine Balance zu finden, wie immer, ist einfach genau der Weg, und dann funktioniert das. Zweiter großes Problem ist Stress. Wir haben gesehen, dass bei großem Stress oder langanhaltendem Stress oder Stress, den man vorhersehen kann, wie bei einer Prüfungssituation, es ist eine gewisse Auswirkung auf die Darmaktivität und die Magen auch hat. Ne? Es gibt diese Angsttoilette, die hatten wir, dass man vorher immer auf Klo muss. Wir hatten auch gesagt, dass wenn man halt dauerhaft im Stress ist oder langen, großen Stress ausgesetzt ist, kommt man dieses Fight or Flight, diesen Mechanismus, wo der Magen vom Gehirn runter geregelt wird, damit der Stress mit anderen Körperfunktionen besser bekämpft werden kann, weil man dann zum Beispiel mehr Muskelaktivität braucht oder, weiß ich nicht, mehr Herz, mehr Lunge und so weiter, ne, um wegzulaufen oder halt zu kämpfen. Und da ist der Darm dann erstmal zweitrangig und deswegen wird er runterreguliert. Und wenn das zu viel und zu lange passiert, dann wird die Darmwand so ein bisschen durchlässig, was zu Reparaturvorgang, damit zu Entzündungen führt. Und das kann also Bauchschmerzen, Blähungen bis hin zu wirklichen Darmerkrankungen führen. Und das ist natürlich schlecht, sowohl für den Darm als auch fürs Mikrobiom. Und deswegen braucht man zwischendurch Ruhepausen. Ruhepausen haben wir gesagt in beiderlei Hinsicht. Einmal in Stressruhepausen, als auch in Verdauungsruhepausen, also mal nichts essen. Oder so ein intermittierendes Fasten hatten wir gesagt, es muss nicht unbedingt intermittierend in dem in der Definition sein von so 12 Stunden oder sowas, aber vielleicht irgendwie einen längeren Zeitraum am Tag, wo man eben mal nichts isst und dafür dann aber in Ruhe den Bauch mal arbeiten lassen kann und so ein bisschen, ich stelle mir es vor wie so eine Grundreinigung, einmal feucht durchwischen und gucken, dass, weißt du, dass das Mikrobiom da die ganzen Reste, die irgendwo übrig geblieben sind, die bei hohem Nahrungsaufgebot einfach nicht durchgeführt werden können oder nicht schnell genug durchgeführt werden können, nachzuholen und das zu machen. Das
ist ein bisschen wie beim Training, ne? Also wenn ich da einen Reiz setze, dann brauche ich ja auch die Regeneration, damit aus dem Reiz irgendwie was wird. Und hier ist es auch so, ich gebe was hin und dann brauche ich die Zeit dafür, dass aus dem, was ich reingegeben habe, dann für uns auch wieder was wird.
Mhm. Okay. Und dazu kam dann noch, dass man sich möglichst abwechslungsreich ernähren soll, um das Mikrobiom zu stabilisieren, zu fördern. Wir hatten gesagt, besonders Ballaststoffe sind in der Hinsicht recht wichtig. Ein gutes Beispiel hierfür wäre morgens Haferflocken mit Beeren und vielleicht ein bisschen Leinsamen, 10 Gramm Ballaststoffe, mittags Nudeln mit Tomatensauce, vielleicht ein bisschen Gemüse rein, 8 bis 10 Gramm Ballaststoffe, danach noch ein Apfel mit Handvoll Mandeln, 5 Gramm und zum Abendbrot Pumpernickel mit ein paar geschnittenen Karotten, das französische Crudite, glaube ich, oder auch nicht, nochmal 8 Gramm und dann sind wir schon bei den vorgeschlagenen, ich glaube 32 hattest du gesagt, Gramm. Und damit tut man dem Mikrobiom was Gutes, denn was quasi wie nur Ballast klingt, Ballaststoffe, was man irgendwie nicht verwendet oder umsetzt in irgendwelche Nährwerte, die für uns als Mensch oder für den Organismus gut sind, sind halt wie Nahrung fürs Mikrobiom. Das heißt, diese brauchen wir, damit das gut funktioniert. Und man kann sich sogar sowohl präbiotisch als probiotisch zusätzlich substituieren. Das heißt, man kann sich Präparate kaufen, die entweder diese Ballaststoffe und diese guten Anteile, die das Mikrobiom höchstwahrscheinlich braucht, in geraffter, kompakter Form zur Verfügung stellt. Und man kann, das wäre präbiotisch und probiotisch wäre dann diese Bakterien selber nehmen. In fermentierten Produkten, haben wir gesagt, sind die drinne, Joghurt, eingelegten Gurken, solchen Dingen. Und wobei man da jetzt noch nicht so ganz sicher ist, ob das wirklich auch bis in den Darm, ob es das bis in den Darm schafft und das nicht vorher vom Magen zersetzt wird.
Aber die Bakterien, aber ich sag mal, Bakterien. Sauerkraut, Kimchi, Gurken, die sind schon wieder ballaststoffreich und damit schon wieder für präbiotisch sozusagen, für die Bakterien, die da sind, ziemlich gut.
Da hätte man dann gleich beides in der Kombipackung.
Ja.
Ne? Ja. Soweit.
Also Ballaststoffe, mega coole Gesundheitsgeschichte, sollte man auf jeden Fall nehmen. Die sind ziemlich deutlich in der Forschung gesund.
Okay, das passt auch zu dem bunten und ausgewogenen Ernährung, die wir postulieren, weil das ja größtenteils in, sagen wir mal, echten Lebensmittel sind, die so am Baum wachsen oder in der oder Erde oder sowas, ne? Also Karotten oder irgendwas. Und deswegen, kann man davon eigentlich
nicht genug kriegen.
Nicht genug kriegen. Nicht? Alles klar. Ja, vielen lieben Dank für diesen Einblick in das Mikrobiom. Ich hoffe, euch da draußen an den Empfangsgeräten hat das auch Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen was gelernt. Wenn ihr dazu Fragen habt oder uns gerne erreichen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Über von-gesunde-interesse@gmx.de erreicht ihr uns beide. Ihr erreicht Max über Equilitestik bei Instagram und ein bisschen auch bei Facebook. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr uns Likes gebt, Sternchen, alles, was irgendwie so ein bisschen zeigt, dass ihr das entweder mögt oder wenn ihr uns sagt, was ihr nicht mögt, dann können wir das auch ändern. Freut uns auf jeden Fall.
Auch wenn ihr uns weiterempfehlt, dann haben wir vielleicht neue Hörer. Wobei mir da jetzt die Frage kommt, Stefan, wenn uns eine Person theoretisch hört, haben wir dann 30 bis 39 Billionen HörerInnen.
Ja, ja, müsste das Handy oder was auch immer dann Lautsprecher auf den Bauch legen. Ne?
Okay.
Das, oder das Mikrobiom in den Ohren. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall freuen wir uns darauf. Freuen wir uns darüber, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr glaubt, jemand anders könnte auch davon profitieren oder dem findet das interessant. Oder hat vielleicht noch ein, zwei Einsichten, die wichtig sind, die wir heute vergessen haben, dann schreibt uns das, kommentiert das, liked uns und in jedem Fall freuen wir uns, wenn ihr euch das nächste Mal wieder einschaltet bei der nächsten Folge von Gesundem Interesse.
Ciao.
Ciao, ciao.